Willkommen bei Erde und Umwelt, dem Podcast der Helmholtz Erdsystemforschung. Willkommen zur ersten Ausgabe von Erde und Umwelt. Und wie es sich gehört, sitze ich ganz oben, denn das Büro meiner Gesprächspartnerin ist sozusagen das Penthouse auf dem Verwaltungsgebäude des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung in Leipzig. Und meine Gesprächspartnerin ist die wissenschaftliche Geschäftsführerin des UFZ, Professor Dr. Katrin Böning-Gäse. Hallo Frau Böning-Gäse.
Hallo.
Planetare Grenzen sind eins Ihrer Themen.
Richtig.
Was genau sind planetare Grenzen?
Das ist ein Begriff, der jetzt schon von vor einigen Jahren in der Wissenschaft und jetzt auch breiter in Politik und Gesellschaft vorangetrieben wird. Und es ist letztlich die Erkenntnis, dass die Ressourcen auf unserer Erde begrenzt sind, dass wir aber alle an diesen Ressourcen hängen. Also wir können nicht beliebig Biomasse ernten, weil wir nur eine bestimmte Land- und Meeresfläche haben, aus der wir Biomasse beziehen können. Wir können nicht unsere Müll, unsere Abgase beliebig in die Luft einbringen, ohne dass sich zum Beispiel auch das Erdsystem verändert. Zum Beispiel durch unseren massiven Hunger nach fossiler Energie produzieren wir sehr viel CO2, Kohlenstoff, Kohlendioxid, das in der Atmosphäre landet und das dann zum Klimawandel beiträgt. Das heißt, wir sind auf Gedeih und Verderb auf diese eine Erde angewiesen und leben von ihr und in der Zwischenzeit beeinflussen wir sie, und die planetaren Grenzen versuchen das sozusagen auch als Kommunikationswerkzeug auf den Punkt zu bringen. Letztlich kann man das fast zurückführen an den Punkt, als die Astronauten auf dem Mond waren und man da den ersten Blick aus dem All auf die Erde hatte. Das war ein charismatisches Bild, ein neuer Blick auf die Erde, Blue Marble, der blaue Planet, der entstand damals die Erkenntnis, dass wir ein einzelner Planet in den Weiten des Weltraums sind und deswegen auf dieser Erde, mit dieser Erde auf uns zurückgeworfen sind.
Jetzt ist, dass unsere Ressourcen begrenzt sind und wir sie nicht einfach immer weiter ausbeuten bzw. missbrauchen können, wie die Atmosphäre als Müllhalde sozusagen, das ist ja jetzt keine neue Erkenntnis. Warum haben wir 50 Jahre gebraucht, um ordentlich öffentlich darüber reden zu können, um das überhaupt zu lernen? Also ich will jetzt nicht Club of Rome sagen, aber ne?
Ja.
Wenn es damals schon formuliert wurde, das hat ja auch tatsächlich weltweit politische Bewegungen nach sich gezogen. Warum braucht das so lange, um Himmels Willen?
Weil das Problem wirklich schwierig ist. Ja, diese globale Dimension, die kann man zwar theoretisch und intellektuell im Kopf haben, aber im täglichen Handeln hat es so gar keinen spürbaren Effekt. Also am schlimmsten ist es vielleicht beim Klimawandel, dass selbst wenn jetzt Deutschland klimaneutral wäre, wenn Europa klimaneutral wäre, wenn die anderen Länder nicht alle mitziehen, dann kriegen wir den Klimawandel nicht in den Griff. Und wie ich jetzt als Individuum lebe und entscheide, wie ich als Nation lebe und entscheide, macht so wenig spürbaren Effekt, weil eben das so groß und so langfristig ist. Und bei manchen Aspekten, Biodiversität, fällt es uns schneller und direkter und lokaler auf die Füße. Aber ganz viele von diesen Facetten sind ja Menschheitsprobleme und Jahrzehnte- oder Jahrhundertprobleme. Und dafür Politik zu machen, ist unglaublich schwierig.
Das heißt, es steht und fällt mit der Politik, den PolitikerInnen?
Es steht und fällt mit allen Beteiligten. Das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Die Politik ist da gefordert, aber auch die Wirtschaft und die Gesellschaft, die Zivilgesellschaft, also jeder Einzelne von uns. Eigentlich müssten wir an allen Enden und Ecken gleichzeitig ansetzen und eben Maßnahmen ergreifen, die ineinander greifen und das Leben auf der Erde, denn eben auch für die nächsten Generationen und für die Menschen auf der ganzen Erde, auch die weniger Wohlhabenden als die in Deutschland, voranbringen. Diese globale Perspektive ist eben die Herausforderung.
Wenn wir an allen Ecken und Enden anfangen, also ich kann im Grunde nur bei mir anfangen. Wo fange ich an? Wo fangen Sie an? Gibt es Klimaschutz im Supermarktregal?
Für das Thema Biodiversität, da war ich an diversen Stellungnahmen beteiligt und da bin ich auch in der Literatur vollkommen drin. Es ist eigentlich ganz klar und ganz einfach. Wir haben eben eine begrenzte Landfläche, auf der kann man Biodiversität schützen in Schutzgebieten. Unsere ganze Land- und Forstwirtschaft läuft auf den Flächen. In Zukunft wollen wir da auch noch Pflanzen anbauen, mit denen wir die fossilen Energieträger ersetzen möchten. Das heißt, es wird eng. Ja. Und gleichzeitig steigt der Konsum. Es werden immer mehr Menschen auf der Erde, wobei die Kurve jetzt seit einigen Jahrzehnten stark abflacht. Der Konsum pro Kopf nimmt massiv zu. Und wir haben das bis jetzt nicht in der Effektivität des Wirtschaftssystems abgebildet bekommen. Und da bedeutet es, wenn wir die Biodiversität auf der Erde als unsere Existenzgrundlage erhalten möchten, brauchen wir große Schutzgebiete, wir brauchen eine nachhaltige Landwirtschaft und Forstwirtschaft und wir brauchen einen nachhaltigen Konsum. In dem Fall heißt es, weniger Lebensmittel verschwenden, weniger Fußabdruck hinterlassen als eine fleischärmere Ernährung. Und wenn wir das alles machen, dann würden auch die demnächst 10 Milliarden Menschen auf der Erde gut leben können und unsere Ressourcen blieben erhalten und die Biodiversität wäre geschützt. Also das Ziel ist ganz klar, die Wege dorthin auch, bloß in der ganz konkreten Umsetzung dann. Das ist Pandoras Box.
Jetzt haben wir ja ein Wirtschaftssystem. Sie sagten, man müsste das irgendwie im Wirtschaftssystem abbilden, beziehungsweise ins Wirtschaftssystem hinein abbilden. Unser Wirtschaftssystem hat die Eigenart, dass es uns vorkommt, als wäre es quasi naturgesetzlich, wie wir wirtschaften. Ja. Wie bekomme ich da den Artenschutz rein? Weil damit verdiene ich kein Geld.
Das ist in der Tat eine Riesenherausforderung. Alle Maßnahmen, wo ich Natur kostenlos nutzen kann, kann ich mit meinem Wirtschaftssystem Gewinne machen und die Kosten fallen auf der Ebene der Allgemeinheit an, werden über alle verteilt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sehr intensiv Landwirtschaft betreibe, viel Düngemittel einsetze, dann wächst das Ganze gut und ich kann gute Erträge erzielen und verkaufen, aber gleichzeitig wird eben sehr viel Nitrat ins Grundwasser ausgespült. Und wenn ich dieses Wasser nutzen möchte, dann müssen die Wasseraufbereitungswerke viel Geld in die Hand nehmen, was dann wieder der Steuerzahler und alle gemeinsam bezahlen. Das ist das Problem. Also die Frage ist, wie kriege ich das eingepreist? Beim Klimawandel hat man das jetzt ganz gut hingekriegt. Da gibt es eben CO2-Zertifikate oder CO2-Preise, die aufgeschlagen werden mit Zielvereinbarungen. Bei sowas Kompliziertem wie der Biodiversität ist es sehr viel schwieriger. Da können wir eben nicht auf eine Lerche ein Preisschild kleben und dann sagen, jede verlorene Lerche in unserer Agrarlandschaft kostet uns so und so viel. Es gäbe Mechanismen, mit denen man das abbilden könnte. Wir wissen, welche Produkte größere Biodiversitätsfußabdrücke haben als andere. Wir wissen, dass Ökolandbau biodiversitätsfreundlicher ist als konventioneller Anbau. Wir wissen, dass Fleisch viel mehr Fußabdruck hat, viel mehr Fläche verbraucht als pflanzliche Produkte. Also müsste man Bioprodukte relativ billiger machen und Fleischprodukte relativ teurer. Könnte man tatsächlich machen über die Veränderungen in der Mehrwertsteuer. Aber da Ernährung so ein schwieriges Thema ist, auch psychologisch, kulturell, traut sich da derzeit kein Landwirtschaftsminister dran.
Aber es muss doch, das ist das, was mich immer so irritiert. Sie reden ja keinen Quatsch, Sie versuchen ja jetzt nicht irgendeine Religion zu verbreiten oder sowas, sondern das hat ja Hand und Fuß, was Sie sagen. Das heißt, jeder und jede, die das hört und einmal erzählt kriegt, also ich gehe immer noch von einem vernunftbegabten, mehr oder minder mündigen Bürger aus, wenn ich das einmal verstanden habe, dann muss ich doch eigentlich notwendigerweise anfangen, so zu handeln, wie Sie es beschreiben. Was, ich weiß nicht, wahrscheinlich haben Sie auch Psychologen hier, die das erklären können. Was stimmt mit meinem Hirn nicht?
Letztlich muss man wenn man jetzt zum Beispiel an die Mehrwertsteuer dran möchte, das müsste man politisch durchsetzen. Und der letzte Landwirtschaftsminister, Cem Özdemir, der hat da schon drüber nachgedacht. Und wir haben da auch zusammen drüber diskutiert. Aber als der nur die Diskussion aufgebracht hat, ob zum Beispiel in Kantinen ein bestimmter Anteil Bioprodukte eingesetzt werden sollen, dass man das Angebot an fleischarmen Gerichten erhöht, brach ein Shitstorm los, der eben ihn als Person. Und in so einem Umfeld solche Maßnahmen durchzusetzen, ist schwierig, weil das ist so ein kulturelles Thema. Und an dem Punkt wäre das politische Kapital nicht da gewesen, das umzusetzen, obwohl dann vor ein paar Jahren die Diskussion schon weiter war, als es sich jetzt anfühlt.
Ist dieses politische Kapital eventuell das Problem? Weil es ist eine vernünftige Sache. Jetzt haben wir eine neue Regierung im Jahr 2025. Die scheinen nicht so sonderlich an Biodiversität, Klimaschutz und was weiß ich was interessiert zu sein. Ich unterstelle diesen Leuten auch, dass sie im Prinzip vernünftig sind und ganz genau wissen, was zu tun ist und wahrscheinlich auch wissen, dass es nicht allzu viele Pfade hin zum Ziel gibt. Sie beschreiten sie aber nicht, eben weil sich daraus kein politisches Kapital schlagen lässt. Ist die Politik vielleicht der falsche Ansprechpartner? Sollten wir uns, könnten wir uns auf irgendjemand anderen verlassen?
Die Politik, die schaut natürlich, was notwendig ist, aber auch, was gerade politisch umsetzbar ist. Und ich habe nicht von wenigen Politikern gehört, dass da die Mehrheiten da sein müssen, um solche dann auch auf den ersten Schritt vielleicht unpopuläre Entscheidungen, die da, weil sie eben eine Veränderung bedeuten, wie das umsetzbar ist. Und an dem Punkt wird dann eben auch eine wissenschaftliche Einrichtung wie das UFZ nicht nur eine Einrichtung, die die Politik berät, sondern die auch die Gesellschaft als Ganzes berät und da mit allen möglichen Mechanismen versucht, in die Öffentlichkeit zu kommen und klarzumachen, was die Anforderungen sind, was die Notwendigkeiten sind, in der Rolle der Wissenschaft zu informieren, aber auch Lösungen aufzuzeigen, nämlich zum Beispiel fleischärmere Ernährung, weniger Lebensmittelverschwendung, um dann auch in der Breite der Gesellschaft das Verständnis dafür zu schaffen, damit solche politischen Maßnahmen umsetzbar werden.
Ja, aber Frau Böning-Gese, das sind doch linksgrüne Ideen, die Sie da versuchen, in die Leute hineinzupflanzen.
Das habe ich schon ein paar Mal gehört.
Ja, eben.
In der Tat.
Und das sind aber genau die Menschen, die diesen Fehlschluss machen. Das hat ja überhaupt nichts mit einer politischen Gewichtung zu tun. Genau diese Menschen will man ja erreichen.
Das ist richtig. Also das sind Menschheitsthemen. Hier geht es um die Menschen auf der Erde, die Menschen in Deutschland, um unsere Kinder und Enkelkinder. Was wir aber auch und dann auch wieder aus der Wissenschaft wissen, wenn die Menschen das nicht verstehen, warum das, welche Maßnahmen ergriffen werden sollen, auch weil sie dann zum Teil akut vielleicht nicht super vernünftig sind. Wir haben das in der Corona-Krise erlebt. Und wenn sie das Gefühl haben, die Maßnahmen sind ungerecht, dass da manche mehr drauf zahlen müssen als andere, dann verliert man die Menschen. Das heißt, zu einem Vorankommen gehört auch, dass die Maßnahmen vernünftig sind und dass sie so gerecht wie möglich sind. Also dass dann manche Menschen für bestimmte Maßnahmen relativ zu ihrem Einkommen sehr viel mehr bezahlen müssen als die Besserverdienten, die oft den viel größeren ökologischen Fußabdruck haben. Das sehen die Menschen und das finden die ungerecht. Und dann kriegt man oft eine richtig miese Stimmung in so eine Diskussion rein. Und damit sind Maßnahmen dann schneller weg, als man gucken kann. Also das heißt, in der Erarbeitung von Maßnahmen muss das immer so sein, dass es auch sozial so gerecht wie möglich ist und von den in der Kommunikation so vermittelt wird, dass das eben auch verständlich ist, dass das gerecht ist.
Es ist ja kaum vermittelbar, dass wenn, ich sag mal, ein Mindestlöhner das Doppelte für sein Schnitzel bezahlen muss, ist dem ja nicht vermittelbar, warum der Großverdiener nicht auch mindestens das Doppelte für sein Schnitzel zahlen muss. Weil das wird der nicht müssen, weil der kauft wahrscheinlich schon Bio, der ist schon an der oberen Preiskante.
Genau. Und genau das ist der Schlüssel. Wenn jetzt Fleisch teurer wird, weil wir die Mehrwertsteuer erhöhen, ist es gut gemeint, aber das trifft die Menschen mit den schmalen Geldbeuteln, die eben auch gerne mal ein Fleisch essen. Ich esse auch gerne ein Fleisch, aber ich kann mir in der Tat dann das regionale Weiderind eben, das ich dann vielleicht einmal in der Woche am Sonntag als Sonntagsbraten esse, auch leisten. Und da brauchen wir eben also Mechanismen, mit denen entweder dann andere Lebensmittel sehr viel günstiger werden, also Mehrwertsteuer auf Obst, Gemüse, Getreide auf Null setzen Und dass es dann unter dem Strich im Geldbeutel das Gleiche bleibt oder vielleicht sogar günstiger wird, wenn ich anfange, mich fleischärmer zu ernähren. Aber an dem Punkt kommen dann natürlich auch die Lobbys rein und die Lobbygruppen rein. Und die Fleischindustrie hat einen guten Draht auch in die Landwirtschaftspolitik und macht deutlich, dass Fleisch sehr wichtig ist und sehr gesund ist, wo sie auch recht haben. Also ich als Biodiversitätsforscherin spreche mich für einen mäßigen Fleischkonsum aus, für eine Mäßigung des Fleischkonsums, aber nicht für eine komplett vegetarische oder vegane Ernährung.
Jetzt über die gesamte Gesellschaft. Warum? Also warum brauchen wir da ein Fleisch dabei? Also sie laufen, rennen bei mir offene Türen ein.
Genau, da, und da merkt man eben auch, und da kommen wir fast wieder, berühren wir den Punkt am Anfangssystem Erde, dass wir das Ganze systemisch sehen müssen. In der Biodiversität verlieren wir in Deutschland am stärksten gerade landwirtschaftlich genutzte Flächen, die eben nicht sehr intensiv genutzt werden, Wiesen und Weiden. Und die werden oft in Maisäcker umgebrochen. Das wird dann für Bioenergiegewinnung zum Beispiel genutzt oder als Tierfutter genutzt. Aber wenn die Tiere auf der Weide stehen würden, dann hätten wir eben diese blühenden Wiesen und Weiden. Und Europa hat Deutschland gerade vor einem halben Jahr verklagt, dass es eben blühende Mähwiesen im Flach- und im Bergland nicht genügend schützt. Und die landwirtschaftlichen Betriebe, die müssen dann Auskommen haben. Das ist jetzt nicht nur reiner Naturschutz, sondern die haben ein Auskommen, wenn da beide Tiere stehen und wenn die einen Markt dafür haben. Und wenn es jetzt einen größeren Markt für Weidetiere gäbe, dann würden sehr viel mehr Tiere auf diesen Wiesen stehen und unsere Wiesen würden erhalten. Deswegen mäßiger Fleischkonsum, einmal an der Woche, meinetwegen als Sonntagsbraten, und die Mengen, die man dann zu sich nehmen sollte. Es gibt sogar Empfehlungen für eine planetare Ernährung. Das sind 300 Gramm Fleisch pro Woche. Da ist man immer noch bei einem sehr großen, üppigen
Sonntagsbraten. Das heißt, letztendlich wäre eine biodiversitätsfreundliche Fleischproduktion, die ja dann auch noch mit einer Milchproduktion einhergehen würde.
Richtig, also, genau.
Wäre also das, was im Grunde die Allgäuer Almbauern den ganzen Tag lang machen.
Richtig.
Weil die kriegen die Almwiesen sowieso nicht maschinell bearbeitet. Ja. Das heißt, die haben nur eine einzige Chance, sie überhaupt zu bearbeiten. Die stellen da Tiere hin. Irgendwas muss man mit diesen Tieren machen hinterher, dann isst man sie. Und bis dahin geben sie Milch, dann gibt es Käse und so weiter und so fort. Das wäre besser, als nur noch Pflanzen anzubauen.
Aus Biodiversitätssicht eindeutig. Also das heißt, diese alten Kulturlandschaften, die wir in Alpen haben, die wir in der Rhön haben, die wir im Spreewald haben, das sind Arten der Landnutzung, die nachhaltig, biodiversitätsfreundlich, die klimafreundlich sind. Und wenn wir eben unseren Fleischkonsum ein bisschen mäßigen würden und diejenigen, die es sich leisten können, und ich glaube, die meisten, die wir jetzt hier erreichen mit dem Podcast, können sich das leisten. Das wäre genau die richtige Strategie. Regionale Produkte kaufen, alte Sorten kaufen, die alten Weidetiere. Das sind dann auch Sorten, die halten denn eben die harschen Bedingungen in den Alpen aus. Die haben natürlich kein so ein hohes Wachstum, die wachsen langsamer. Die Produktivität ist geringer, auch die Milchproduktion ist geringer als bei den Hochleistungskühen, die im Stall stehen. Damit werden die Produkte teurer, aber das wäre die Art der Landnutzung, die eben für die Region, auch für die regionale Entwicklung, die richtige wäre.
Dann sind aber immer noch nicht diese Massenmastbetriebe weg.
Die wären nicht weg, und an dem Punkt scheiden sich dann eben Gemüter. Also diejenigen, die eben tatsächlich dreimal am Tag gerne Fleisch essen möchten oder die einen geringen und schmalen Geldbeutel haben, die schauen nach dem billigen Fleisch, und damit drücken die den Fleischpreis und damit fördern die letztlich indirekt auch die Massentierhaltung.
Also brauchen wir da wieder Ordnungsrecht?
Wahrscheinlich bräuchte man da Ordnungsrecht, aber an dem Punkt ist eben auch wieder so ein Thema, weil eben Fleisch so ein politisches, so ein kulturelles Thema ist, auch da nicht das. Also ich glaube, da wird sich kein Landwirtschaftsminister das politische Kapital verbrennen an dem Thema.
Jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift von den planetaren Grenzen. Welche sind das eigentlich? Gibt es da eine weltweit vereinheitlichte Definition, was das ist, wie die heißen und was es nicht ist?
Das sind nach den ursprünglichen Arbeiten, es hat sich über die Zeit ein bisschen verändert, 9 verschiedene Komponenten des Erdsystems. Das sind einmal natürlich klare Komponenten des Erdsystems, aber auch welche, die ich ganz gut messen kann. Dazu gehört zum Beispiel das Klimasystem, dann die Biodiversität und die Landnutzung als 2 und 3. Dann gehört dazu die neuen Stoffe, die in die Umwelt verbracht werden, wie zum Beispiel Plastik und andere Verschmutzungen, die biogeochemischen Kreisläufe, zum Beispiel von Stickstoff und Phosphor. Dann gehört das Süßwasser dazu. Es gehört das Ozonsystem dazu.
Das Ozonsystem?
Genau, an dem Punkt wird es dann schon sichtbar, dass das auch nicht nur eine wissenschaftliche Komponente hat, sondern auch eine Kommunikationskomponente. Versauerung der Meere. Und ich glaube, eins habe ich jetzt vergessen. Das war noch, ja, das Aerosol in der Atmosphäre. Aerosol, also 9 verschiedene Komponenten. Aber es ist eben nicht nur wissenschaftlich definiert, es ist auch ein bisschen nach Kommunikation und politischen Zielen kommuniziert. Und Ozon in der Atmosphäre oder Aerosol in der Atmosphäre, also Zerstörung der Ozonschicht, das war eben ein Thema, wo man es geschafft hat, mit relativ schlanken Maßnahmen, wo man gute Ersatzprodukte hatte, das geschafft, das Ozonloch wieder zu schließen oder fast zu schließen und dann wirklich das Erdsystem an dem Punkt zu retten.
Glauben Sie, wir würden sowas heute nochmal schaffen? Also bei sowas wie dem Ozonloch, jetzt nicht bei sowas wie dem globalen Klima, weil das ist wieder zu komplex, zu abstrakt.
Genau, das Ozonproblem war relativ einfach zu lösen. Es gab eine Diagnose des Problems, es waren relativ wenig Stoffe, die dieses Ozonloch ausgelöst haben. Es gab Ersatzprodukte und es gab bestimmte Industrien, die ihre Produktion ändern mussten. Also ein dankbares Thema für so eine globale Veränderung. Klimawandel ist viel schwieriger zu lösen.
Könnte man das Thema Klimawandel oder meinetwegen auch nur Aerosole in der Atmosphäre so weit runterbrechen, so weit vereinfachen, dass man darüber reden könnte, wie über das Ozonloch?
Beim Klima hat man das versucht, das zum Beispiel in einen CO2-Preis zu übersetzen und mit auch denselben Arten von Lösungen, nämlich technologischen Lösungen voranzukommen und die Energiesysteme umzustellen von fossilen Energieträgern Richtung Windkraft, Wasserkraft, Solarenergie.
Aber auch das ist so sehr, insbesondere von den GegnerInnen dieser alternativen Technologien, so sehr ideologisch aufgeladen worden, dass man darüber überhaupt nicht mehr sinnvoll sprechen kann.
Richtig, das ist in der Tat der Fall. Aber es war zumindest der Versuch, auch in einem wissenschaftlichen Prozess das sauber zu übersetzen. Das war eben der Weltklimarat, der das dann über Jahrzehnte erarbeitet hat mit den Maßnahmenkatalogen, die dann zur Verfügung stehen. Ich glaube, das Klimathema kämpft eben daran, dass die einzelne Maßnahme, die eine Stadt, ein Land ergreifen kann, was die Reduzierung der CO2- und Methanbelastung der Atmosphäre angeht, letztlich so einen kleinen Beitrag nur leistet und dass wir uns wirklich als Weltgemeinschaft zusammenfinden. Was das ganze Klimathema nicht adressiert hat, ist, dass es auch um Ernährung geht, dass wir auch unseren Konsum ändern sollten, dass wir über unseren Energieverbrauch nachdenken sollten. Das ist dann bei der Biodiversitätsdebatte, wo praktisch das internationale Gremium IPBES, der Weltbiodiversitätsrat, erst ein paar Jahrzehnte später entstanden ist. Da ist es ganzheitlicher adressiert worden.
Dass ich nicht fliege, ist dem Klima wahrscheinlich herzlich egal. Wie halten Sie mich doch mal bei der Stange, dass ich nicht jetzt wieder mit dem Fliegen anfange?
Letztlich können Sie damit guten Gewissens in den Spiegel gucken und sagen, ich habe meinen Beitrag dazu geleistet, dass die nächste Generation in Spurweit ein besseres Leben auf der Erde hat. Also das Richtige zu tun, ist immer das Richtige.
Es gibt diese planetaren Grenzen und es gibt, das kenne ich aus der Klimaberichterstattung, noch diese Kipppunkte.
Ja.
Das ist nicht dasselbe, ne?
Das hängt eng miteinander zusammen. Also wir haben diese 9 Systeme und da ist die Idee, dass es für jedes System einen Kipppunkt gibt und wir sollten versuchen, auf der besseren Seite des Kipppunktes zu bleiben und in einem Bereich zu bleiben, der ein gutes Leben auf der Erde ermöglicht. Also Klimabedingungen, Biodiversitätsbedingungen, Maße an Umweltverschmutzung, die ein gutes Leben ermöglichen. Das Problem, das ich mit den Kipppunkten habe, ist, dass die ganz schwer zu bestimmen sind. Die haben eine riesen Unsicherheit und für ganz viele Systeme, und bei der Biodiversität materialisiert sich das jetzt gerade, scheint es keine Kipppunkte zu geben, sondern mit jeder verlorenen Art verliert die Erde oder mein Ökosystem ein bisschen Resilienz und die Effekte gehen linear, also gerade nach unten. Es ist nicht so, dass ich Arten aussterben lassen kann und an irgendeiner Schwelle bricht das Ganze zusammen.
Ja, aber so ist Kipppunkte doch sowieso nicht gemeint, oder? Kipppunkt heißt doch nur, dass das System sich in einen anderen Zustand einrüttelt, in dem es dann verharren wird.
Genau, das ist tatsächlich ein Theoriegebäude aus der Katastrophentheorie, dass ich ein System eine Zeit lang belasten kann. Das bleibt noch im alten Zustand und an irgendeinem Punkt kippt es in einen anderen Zustand und bleibt dann da. Und das Schlimme an den Kipppunkten ist der sogenannte Hysterese-Effekt, dass ich, um wieder zurückzukommen, einen viel größeren Aufwand machen muss, um wieder in den guten Ausgangszustand zu kommen. Also, dass die Geschichte des Systems einen Einfluss hat. Und Kipppunkt ist einmal natürlich eine ganz tolle Metapher, weil der sagt, wenn wir das noch einhalten mit dem 1,5-Grad-Ziel, dann kippen wir nicht mit allen Systemen, sondern dann sind wir immer noch im sicheren Handlungsraum für die Menschheit. Auf der anderen Seite, sind wir jetzt bei 6 von diesen 9 Zielen im roten Bereich. Das heißt, wir haben die eigentlich überschritten. Und da, finde ich, bricht der Metapher ein, weil wir haben das gar nicht gemerkt, dass wir über diese 6, also wo sollten wir das denn gemerkt haben, dass wir über die 6 Grenzen eigentlich schon drüber sind? Das Klimasystem, das Landnutzungssystem, die sind alle schon gekippt und wir merken das nicht. Also das sind jenseits von der Schwelle. Das ist ein Problem. Das zweite Problem, und das liegt daran, dass die Indikatoren so eine Riesenunsicherheit haben und auch wissenschaftlich durchaus ambivalent bewertet werden, was ich fast noch gefährlicher finde, wenn wir jetzt schon jenseits von Gut und Böse sind und nicht mehr zurückkommen, warum sollten wir denn jetzt noch irgendwas machen? Also das kann auch zu einer Apathie führen und es kann auch Menschen, und da gibt es ganz schön viele in der Zwischenzeit, so eine Angstgefühl auslesen,
ja.
Klimaangst,
ja.
Die also gerade bei jungen Menschen, bei Frauen ist das jetzt auch stark, die Psychiatrien beobachten das, Klimaangst, Lebensangst, Zukunftsangst. Das heißt, in unserem Bemühen als Wissenschaftler darauf hinzuweisen, dass das ein ernsthaftes Problem ist, und haben wir zumindest ein paar Leute Richtung Apathie verloren, ja, nicht mehr handeln, und ein paar Richtung Angstzustände verloren, die nicht mehr wissen, wie sie weiterleben sollen.
Das heißt, das wissenschaftlich eigentlich sehr nützliche Konzept der Kipppunkte ist eigentlich ein Kommunikationsproblem. Also wir müssten eigentlich anders über die Erdsysteme sprechen, als wir es bisher getan haben.
Richtig. Und ich finde, an dem Punkt haben wir, und das ist eine Selbstkritik als Wissenschaftlerin, über Jahrzehnte zu viel auf die Probleme hingewiesen, ohne mit gleichem Aufwand und gleicher Energie Lösungen anzubieten. Wir sehen da nicht gut aus als Wissenschaft im Anbieten von Lösungen. Ich denke, das wird was sein, was wir im UFZ in Zukunft viel stärker angehen und was ich mir wünsche, was jetzt eben auch im ganzen Programm Erde und Umwelt ergangen wird, in ganz Helmholtz stärker angegangen wird, dass wir uns intensiver damit beschäftigen, welche Lösungen möglich sind, wie man Lösungen erreicht, wie man Lösungen skalierbar macht.
Das ist aber gefährlich, weil da begeben Sie sich zumindest mit dem kleinen C in das Feld der Politik. Also in dem Moment, wo Sie sagen, das ist kaputt, hier sind 3 Möglichkeiten, das zu reparieren. In dem Moment setzen Sie sich der Gefahr aus, dass gesagt, die ganze Helmholtz-Gemeinschaft, die wollen Politik machen, dem müssen wir was entgegensetzen. Haben Sie schon eine Strategie, wie Sie das verhindern können?
Also ich rede hier von wissenschaftlicher Grundlagenforschung.
Ja, ja.
Und wir wissen zum Beispiel, dass, wenn man solche festgefahrenen Diskurse hat, dass da runde Tische helfen. Und dass, wenn man zum Beispiel in einer Stadt, wenn es da um Stadtteilentwicklung geht, dass es hilft, wenn man alle Leute, die dort leben und die Vertreter von den verschiedenen NGOs und von den Bürgerinnen, an einen Tisch bringt und mit einer guten und klugen Moderation diskutieren lässt. Man würde erforschen, wie solche runden Tische am besten funktionieren, wie die am besten moderiert werden. Und auch hinterher habe ich ja für Tausende von Städten in Deutschland das Problem und für Millionen von Stadtteilen, wie man sowas skaliert, wie man sowas angeht. Das Zweite ist, diese ganzen Konflikte, über die wir vorher gesprochen haben, dass es eigentlich volkswirtschaftlich sinnvoll ist, einen Preis auf das Klima und einen Preis auf den Biodiversitätsverlust zu kleben, weil das hinterher die Steuerzahlerin bezahlt, wenn das Wasser wieder aufbereitet werden muss. Wie macht man solche volkswirtschaftlich sinnvollen Maßnahmen betriebswirtschaftlich sinnvoll? So dass es dann auch das einzelne Unternehmen sinnvoll findet, da rein zu investieren, weil unter dem Strich ein höherer Gewinn rauskommt. Das heißt, es ist tatsächlich hardcore ökonomische, psychologische Grundlagenforschung, um die das jetzt geht.
Sie verstehen das, ich verstehe das. Wir haben mehr oder weniger täglich mit solchen Themen zu tun. Wir denken sehr viel darüber nach. Jetzt gibt es aber unendlich viele Menschen, die entweder keine Lust haben, darüber nachzudenken, die vielleicht auch, denen es an intellektueller Kapazität mangelt, so tief in solche Dinge hineinzudenken, oder die auch ganz einfach morgens um 6 aus dem Haus gehen, abends um 6 nach 12 Stunden harter Arbeit nach Hause kommen und überhaupt nicht mehr denken können. Die kommen auch nicht an runde Tische. Wie holen wir die ins Boot?
Guter Punkt. Einmal, denke ich, müsste man auch der Politik das Rüstzeug an die Hand geben, eben zu überlegen, wie man Probleme löst. Auch unter den jetzigen Regierungen gibt es ganz viele Politikerinnen und Politiker, die diese internationale Verantwortung sehen. Alle haben Familien und wollen sich für die nächsten Generationen einsetzen. Und ich habe sehr viele Politikerinnen und Politiker erlebt, die auf der Bühne sehr populistisch auftreten, das Problem aber vollkommen verstanden haben. Die ganz genau wissen und eigentlich auch in Teilen ihrer Seele den Wunsch haben, das zu verbessern, aber eben wissen, dass es politisch nicht umsetzbar ist. Denen Rüstzeug an die Hand zu geben, mit welchen Maßnahmen man am ehesten Akzeptanz erzeugt. Nämlich zum Beispiel Klimaschutz. Deutschland hat sich verpflichtet, Europa, die Welt hat sich verpflichtet. Wir wollen das eigentlich machen. Wie machen wir jetzt so einen Klimaschutz, dass der gesellschaftlich akzeptabel ist? Also klar kommunizieren, dass sozial schwächere Bevölkerungsteile unterstützt werden. Finanzierungsmechanismen aufstellen, sodass tatsächlich die Leute das am Geldbeutel merken. Gleichzeitig die, die besser verdienen und eigentlich auch guten Willen sind, davon zu überzeugen, dass sie vielleicht jetzt ein bisschen mehr zahlen müssen als die anderen, dass es aber dafür auch wirklich eine Entlastung für die Leute gibt, die weniger Geld haben.
Ja, aber die können mir ja egal sein.
Die können mir egal sein, das ist richtig. An dem Punkt, wenn man keinen guten Willen mehr hat, ist es schwierig, noch irgendwelche Kompromisse zu finden. Das ist wirklich schwierig. Ein weiterer Ansatz, der noch besteht, ist, dass ich mir die Narrative, die erzählt werden, genauer anschaue. Und wir haben hier im Haus eine Wissenschaftlerin, die mit ihrer Gruppe Narrative erforscht. Und da gibt's erstaunliche Beobachtungen, wo man denkt, da bin ich vielleicht auch in meiner Bubble als Wissenschaftlerin zu festgefahren. Mhm. Zum Beispiel Moore, da gab's vor kurzem einen Workshop dazu. Da haben wir auf der einen Seite die NGOs, die sagen und meinetwegen die grünen Politiker, die Moore müssten mal wieder vernässen. Das ist ein zentraler Beitrag zum Klimaschutz. Die landwirtschaftlichen Betriebe auf Moorböden in Norddeutschland sagen, komm ja nicht mit dem Thema. Das funktioniert alles nicht. Wenn ich die Moore nass, also wenn ich meine Böden nass mache, kann ich da nichts mehr anbauen. Kann ich meinen Betrieb auch gleich abgeben. Und diese Projekte, die es da gibt, um zum Beispiel dann alternativ Schilf oder so zu vermarkten, die haben 10 Jahre funktioniert, solange die subventioniert waren, am Markt bestehen die nicht. Das heißt, kommen wir nicht mit dem Thema Klima. Das heißt, wir haben dann, in dem Workshop wurde erarbeitet, dass es das Klima an dem Punkt ein Reizwort ist, dass auf beiden Seiten einfach Opposition oder einfach auch, so muss es doch einfach gehen, auslöst. Dann hat man sich darauf geeinigt, wo war alle zusammenkommen, dass die Böden produktiv und feucht bleiben sollen und dass eine gewisse Wasserrückhalt in der Landschaft notwendig ist, um weiterhin landwirtschaftlich zu produzieren und gleichzeitig weniger Ausgasung von CO2 zu haben. Das heißt, man kann versuchen, Narrative zu finden, mit der unterschiedliche Menschen sich mitgenommen fühlen. Und das finde ich einen sehr spannenden, innovativen Ansatz, wie wir vielleicht bei dem Thema und mit vielen anderen Maßnahmen auch vorankommen könnten.
Also einen gemeinsamen Vorteil zu finden, sozusagen.
Genau. Und ich glaube, wenn man die Leute so fragt, also ganz im Grunde ihres Herzens, und so Befragungen wie die Naturbewusstseinsstudie, die zeigen das, dass über 95% der Menschen sagen, Natur gehört zu einem guten Leben dazu. Und man muss Natur schützen und es ist eine staatliche Aufgabe, Natur zu schützen. Da merkt man, das sind ganz tiefe Werte. Und natürlich kümmern sich die Menschen um ihre Familien, wollen auch, dass es den Kindern und den Enkelkindern gut geht. Wenn man auf der Basis anfangen kann, einen Konsensus zu finden, dann findet man oft auch einen Konsensus. Und die runden Tische, wenn die gut organisiert sind, dann fangen die bei solchen gemeinsamen Überzeugungen an, zeigen dann aber auch die Konfliktfelder auf, adressieren die Konfliktfelder und versuchen dann auf der Basis und der Anerkennung der unterschiedlichen Perspektiven, Lösungen zu finden, mit denen zumindest die meisten irgendwie zufrieden sind.
Da habe ich neuerdings wieder stärker das Gefühl, dass so ein, also bei dieser Idee, jeder will, dass es seinen Kindern auch gut geht, da habe ich das Gefühl, dass irgendwie so ein gewisser Tribalismus wieder Einzug gehalten hat. Also sich wirklich nur zuvorderst um seine Familie zu kümmern, eventuell noch um seinesgleichen, also alle, die exakt so sind wie ich, aber vor allen Dingen die nächsten Angehörigen. Die Gefahr, die ich sehe, oder das Gefühl, das ich da habe, ist, jeder versucht für sich und seine Angehörigen im Moment so viel wie möglich noch rauszuholen, bevor die ganze Karre vor die Wand fährt. Ist das eine falsche Wahrnehmung von mir oder passiert das tatsächlich? Was würden Sie denken?
Schwierig, kann ich nicht so richtig was dazu sagen. Da falle ich jetzt sozusagen ein bisschen aus meiner Expertise raus als Naturwissenschaftlerin. Aber es gibt schon ein paar Punkte, wo man die Leute gemeinsam ins Boot holt. Und das sind schon in den Städten oft die Stadtteile, das gemeinsame Quartier. Und viele von diesen runden Tischen haben auf dieser Ebene ziemlich gut funktioniert. Oder die gemeinsame Fläche, auf der wir leben. Das heißt, da auch dann die richtigen Rahmenbedingungen zu finden, wo man dann Leute mit sehr unterschiedlichen Interessen zusammenzuführt, das kann dann schon nochmal ein Ansatz sein. Und also ganz ehrlich gesagt, wenn wir auf die Langzeitentwicklungen in Wohlstand angucken, dann ging es der Erde bis vor kurzem, den Menschen auf der Erde noch nie so gut wie heute. Der Wohlstand ist überall gestiegen, das Gesundheitsniveau ist gestiegen, die Bildung ist gestiegen. Das sind also über die letzten Jahrzehnte ganz massiv positive Entwicklungen. Und vielleicht ist da nochmal ein Ansatzpunkt ganz wichtig, und dass wir dazu neigen, sehr die negativen Sachen zu betonen, auch an uns und in unserem Leben und in den Rahmenbedingungen wahrzunehmen, dass ein Teil des Prozesses, zum Beispiel positive Entwicklungen einzuleiten, auch positive Zukunftsbilder zu schaffen. Auch da kann die Wissenschaft unterstützen, indem man gemeinsam erarbeitet, wie wollen wir denn in Zukunft leben? Was ist das gemeinsame Zukunftsbild? Und wenn dann dabei ist, dann zum Beispiel auch als Ergebnis, ich muss ja gar nicht ganz auf Fleisch verzichten und meinetwegen auch gerne Auto fahren, aber weniger Fleisch und weniger Auto fahren ist schon ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, dann nimmt man die Menschen vielleicht eher mit.
Ich denke gerade, diese runden Tische, was wir ja typischerweise machen, ist, wir haben ein Problem, das wollen wir lösen und dann bilden wir einen runden Tisch, um dieses Problem zu bearbeiten. Wäre es vielleicht schlau, sich runde Tische oder den einen großen runden Tisch auszudenken, der permanent tagt und dem man Probleme sozusagen pitcht und dann kümmern die sich darum?
Das ist auch wieder, glaube ich, zu schwierig und zu komplex. Okay. Also ich glaube, eine Sammlung unterschiedlich großer, runder Tische würde besser funktionieren für spezifische Fragestellungen. Ich glaube, da würde man das System überfordern. Aber es wird, also was eben auch ein positiver Nebeneffekt von diesen runden Tischen ist, wenn dann eben die Ergebnisse auch aufgegriffen werden, dass es eine direkte Beteiligung erlaubt und das Gefühl erlaubt, dass die Menschen dann auch wirklich einen Beitrag leisten.
Wir hatten es ja eben schon mal, wir haben eine neue Bundesregierung, die scheint diese ganze planetare Grenzengeschichte nicht so ernst zu nehmen, dass sie bereit wäre, daraus politische Konsequenzen zu ziehen, die Sie und ich vernünftig finden würden. Sagen wir mal so, drücken wir es mal so aus. Was ist da passiert? Ist das nur der Einfluss der Lobbys?
Es ist auch die Erkenntnis, dass wenn das dann jetzt an den Klimaschutz, den Biodiversitätsschutz ernsthaft dran geht, dass es dann Veränderungen fordert. Und dann müssen sich Leute verändern, dann gibt es Gewinner und Verlierer. Und an dem Punkt, wenn man das nicht unglaublich klug einfädelt, kriegt man einen riesen Rücken, also Wind ins Gesicht.
Gebäudeenergiegesetz.
Gebäudeenergiegesetz ist eins davon. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch sehen, dass wir in der Welt nicht alleine sind und dass das Thema Wirtschaftskraft und Sicherheit ein Thema ist, was die Menschen berührt und was auch in der Tat wichtig ist. Ohne Arbeitsplätze, ohne Sicherheit, ohne mit dem Gefühl, dass Leute sich nicht mehr auf Weihnachtsmärkte trauen, ist auch sehr viel verloren. Das heißt, man muss sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Und insofern kann ich das nachvollziehen, dass da jetzt auch andere Prioritäten gesetzt werden. Allerdings muss man sich klar machen, dass ein wirtschaftlicher Aufstieg und wirtschaftlicher Gewinn langfristig nur funktionieren wird bei einer funktionierenden Umwelt und idealerweise als Marktführer für moderne Technologien, die sparsamer agieren. Also eigentlich ist es klug, diesen Transformationsprozess voranzutreiben, auch mit der Brille, wir wollen Wirtschaft stärken, wir wollen Sicherheit erhöhen.
Haben Sie den Eindruck, dass das passiert derzeit?
Nein, nicht wirklich. Also die Themen sind andere. Das ist tatsächlich nicht bei allen Spielenden klar an dem Punkt, dass es eben Grenzen der Erde gibt und dass wir die Probleme, die wir jetzt angehen, auf Kosten viel größerer Probleme in die Zukunft verlagern. Das ist dann so ein bisschen der Egoismus der Gegenwart. Und auch diese wissenschaftlichen Einsichten sind, glaube ich, also da dürfen wir auch als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nie müde werden, das immer wieder aufs Neue zu erklären und voranzutreiben. Was für die planetaren Grenzen spricht, weil die einfach ein gutes Kommunikationsinstrument sind, um das System der Begrenztheit der Ressourcen einfach auf den Punkt zu bringen.
Aber Sie haben ja selber vorhin das Gegenargument geliefert. Wenn ich jetzt mir irgendeinen Politiker schnapp und sage, hör mal, Freundchen, hier 6 der 9 planetaren Grenzen sind längst überschritten, sagt er, ja, und? Was ist denn passiert? Ist ja nichts passiert. Ja, okay, jetzt war es irgendwie Anfang Juli so heiß wie Mitte August, aber mein Gott, früher war es ja auch schon mal heiß.
Ja, ja.
Zack, bin ich raus.
Also wahrscheinlich muss man mit einem Potpourri von verschiedenen Strategien angehen. Also die Leute, die jetzt in der Klimaangst versunken sind, die kann man dann durchaus beruhigen und sagen, es betrifft jetzt nicht dein jetziges Leben, aber du kannst auch was machen und du kannst ABC machen, danach fühlst du dich garantiert besser und hast das Gefühl, du hast deinen Beitrag geleistet. Und dann gibt es eben die Wohlmeinenden, die sagen, sie sehen schon das Problem, aber sie wissen nicht, was sie tun können. Da sind dann Lösungen gefordert und es gibt dann eben die Bereiche, wo man dann mit zum Beispiel finanziellen Anreizen Politiken in die richtigen Richtungen lenken kann, Wirtschaftssysteme umbauen kann. Und aus der Forschung weiß man auch, dass für solche Transformationen, Politikmischungen, Policy Mixes wichtig sind, was dann auch wieder ein Forschungsgegenstand ist, zu erforschen, welche Politikmischungen unter welchen Rahmenbedingungen am besten funktionieren.
Sie sagten vorhin, wir sind nicht allein auf der Welt. Aber wir sind diejenigen, die davon profitieren, die Welt auszubeuten und als Müllhalde zu benutzen. Ich habe nicht den Eindruck, dass wir, also die sogenannten Industriestaaten im Vergleich zum sogenannten globalen Süden, ich habe nicht das Gefühl, dass wir mittel- oder langfristig vorhaben, auf den sogenannten globalen Süden Rücksicht zu nehmen. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass es einen runden Tisch geben könnte, der dieses Problem sinnvoll adressieren und lösen könnte vielleicht. Was passiert da gerade? Ich will da nicht sein, aber wie komme ich da raus? Sicherlich nicht, indem ich noch weniger Fleisch esse oder sowas.
Großes Thema. Ähnlich wie eben auch bei den anderen Krisen, Biodiversitätsklimakrise auch. internationale Vereinbarungen, die Nachhaltigkeitsziele.
An die halten wir uns doch gerade nicht. Also ich meine, jetzt ist es Anfang Juli 2025, aus der Europäischen Kommission höre ich gerade, naja, die eigentlich vereinbarten Klimaziele, die müssen die Mitgliedstaaten jetzt nicht mehr so eng sehen. Was nutzt das dann, wenn ich dann ich habe mal gelernt, dass Verträge einzuhalten sind und ich habe den Eindruck, dass wir gerade das Gegenteil machen.
Das ist richtig, aber das heißt ja nicht, dass wir es nicht weitermachen sollten. Wenn es das nicht gäbe, wären wir noch viel schneller wieder in irgendeinem Zustand, wo wir wirklich nur noch mit Hauen und Stechen vorankommen.
Und dann hätten wir nichts mehr, dann könnten wir uns noch nicht mal mehr empören.
Ja. Genau. Und also viele von den Sachen, zum Beispiel gibt es ja auch internationale Biodiversitätsziele. Dann gab es eine europäische Biodiversitätsstrategie und die wird jetzt einfach auch in nationale Biodiversitätsstrategien, auch konkret Renaturierungsstrategie, übersetzt. Und in den Behörden arbeiten die Leute daran, das aufzusetzen und umzusetzen. Das heißt, da passiert schon was mit kleinen Schritten. Wir sehen es bloß nicht, es ist gerade nicht politisiert. Vielleicht ist es auch ein Vorteil, dass es nicht politisch sichtbar ist. Da geht schon was voran. Und ich glaube, an vielen Ecken und Enden, dadurch, dass man diese Ziele gesetzt hat und dann der Apparat losläuft und übersetzt, geht vieles im Stillen weiter.
Hätte der globale Süden einen Hebel, mit dem er die Industriestaaten irgendwie zum Handeln bewegen könnte?
Also einmal fänden wir klug dran bedient, auf das als eine Erde zu sehen, eben auch mit allen Menschen auf dieser Erde, weil eben Konflikte und Migrationsbewegungen auch durch Armut ausgelöst werden. Und
ja, aber da müssen wir ja nur die Grenzen ertüchtigen.
Richtig, aber das hat auch gewisse Nachteile, von denen wir direkt profitieren, bis hin dann natürlich das Füttern der nächsten Generation von richtig unzufriedenen Menschen, die dann auch zur Gewalt greifen, gegen die wir uns nicht mehr so einfach schützen können. Und auch in die Richtung, dass es durchaus ein ökonomischer Vorteil jetzt ganz klarer Interessen von Nationen sein kann, mit diesen Ländern in einem guten Verhältnis zu bleiben. Die Probleme, die wir gerade in der Wirtschaft haben, ist Fachkräftemangel, fehlender Absatz. Afrika hat derzeit noch die am stärksten wachsende Bevölkerung. Die Leute brauchen und wollen Arbeitsplätze. Die wollen irgendwann mal mehr konsumieren. Also eine intensivere Afrika-Strategie könnte auch wirklich im ökonomischen Interesse von Deutschland und Europa sein.
Das heißt, wir müssen eigentlich uns selbst noch ein bisschen mehr Angst davor machen, dass noch mehr Flüchtende kommen und irgendwie, also wir haben noch nicht genug Angst.
Wir können das aber auch als Möglichkeit, als Opportunity sehen, als neue Märkte, als neue Kollaborationspartner. Und in dem Maße, wie jetzt die USA aus diesen ganzen Entwicklungshilfemaßnahmen rausgehen, das gibt ein Vakuum, in das wird China und Russland reingehen, es sei denn, die Europäische Union macht das ebenfalls und versucht, diese guten Beziehungen zu erhalten. Und das sind Handelspartner für seltene Erden, für Rohstoffe, das sind Märkte. Und ich glaube, unter dem Strich würden wir damit auch ökonomisch profitieren.
Sie sind selber Biologin. Und jetzt haben Sie den ganzen Tag mit Kipppunkten, sag ich mal, zu tun und planetaren Grenzen. Als Sie angefangen haben als Biologin, damals nach dem Abi, was wollten Sie eigentlich machen damit?
Mich haben komplexe Systeme interessiert als Biologin. Ich habe dann erst mit Hirnforschung angefangen und fand dann Ökologie noch spannender und noch
spannender als Hirnforschung
und komplexer, genau. Und vor allen Dingen konnte man das dann tatsächlich auch mit dem Privatleben gut verbinden, weil man dann eben durch das Wissen über die Natur und über Natur-Mensch-Beziehungen im Prinzip bei jedem Wochenende, bei jedem Urlaub eben was Neues lernt und die Systeme besser versteht, mit denen man da sich auseinandersetzen muss. Das heißt, es war eine Bereicherung für das ganze Leben und jetzt nicht nur beruflich.
Das ist ja jetzt schon auch einige Jahrzehnte her, dass Sie angefangen haben zu studieren, denke ich. Konnten Sie damals schon sehen, in welchem Zustand der Planet sich heute befinden wird?
War damals überhaupt noch nicht das Thema. Da gab es zwar den Bericht vom Club of Rome, aber der war dann doch nur in einer ganz kleinen Blase wahrgenommen und nicht in seiner Komplexität. Und mich hat damals einfach Ökologie interessiert und Artengemeinschaften zu verstehen, wie die funktionieren. Und als Einstieg habe ich mich mit dem Weißstorch beschäftigt und in der Doktorarbeit dann mit Vogelgemeinschaften, welche Arten abnehmen, welche Arten zunehmen. Das war dann auch ein wissenschaftlicher Entwicklungsprozess, dass man dann sich gefragt hat, was verursacht denn die Abnahmen? Welche Folgen hat es für Ökosysteme? Hat es überhaupt Folgen für uns Menschen? Macht es was, wenn wir weniger Vögel hören?
Mein Auto fährt auch ohne Wald.
Ne? Genau.
Gab's früher so Aufkleber.
Genau. Und dann schließlich auch in dem wissenschaftlichen Prozess die Erkenntnis, dass wir gekoppelte sozial-ökologische Systeme, also das Wechselspiel zwischen Mensch und Umwelt, zwischen Mensch und Natur verstehen müssen. Das heißt, es war auch ein wissenschaftlicher Entwicklungsprozess, der dann eben auch dann den Blick dafür geöffnet hat erst, was die großen Herausforderungen sind.
War das so eine Entwicklung oder gibt es irgendwo einen Schlüsselmoment, an dem Sie sich gedacht haben, ach du Scheiße?
Also es gibt definitiv ein paar von diesen Schlüsselmomenten. Einer, der hat mich wirklich dazu gebracht, aus der Wissenschaft raus den Horizont nochmal zu erweitern und zu sagen, wir müssen viel mehr in die Kommunikation, in die Politikberatung. Und das war damals, als Trump gewählt wurde.
2016,
dann 2017 Amtsantritt. Damals gab es Marches for Science, wo man eben gesagt hat, man setzt sich für Wissenschaft ein, Fake News ist kein Konzept, mit dem wir leben wollen. Und das hat damals schon viele Leute politisiert. Und ich dachte mir, das kann doch nicht sein. Wir erforschen all das und wir wissen das alles als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Wir müssen das viel mehr in die Öffentlichkeit tragen. Damals war ich noch bei Senckenberg. Das ist ein Forschungsmuseum, hat das Museum als Plattform, also gute Möglichkeiten, auch mit der Gesellschaft in Austausch zu kommen. Damals habe ich dann eben intensiv angefangen, Öffentlichkeitsarbeit und Politikberatung zu machen.
Was Senckenberg veröffentlicht, nehmen vor allen Dingen diejenigen Menschen wahr, die Senckenberg wahrnehmen. Also die wissen, was es ist, die gehen dahin. Das ist so ein bisschen wie solche Podcasts. Was wir hier machen, das wird nicht von, ich sag mal, großen populären oder populistischen Medien wahrgenommen. Das wird auch, das ist nichts, was auf sozialen Medien viral geht, wie man so schön sagt. Wie kommen wir dahin? Wie kommen wir in die Zeitungen mit den großen Buchstaben? Wie kommen wir da auf die Titelseite? Und zwar nicht als Feindbild, sondern als Stimme der Vernunft. Oder zumindest also, als ernstzunehmende Stimme, die nicht politisiert wird.
Also diese Forschungsmuseen, vor allen Dingen die naturkundlichen Forschungsmuseen, die sind schon Schätze, weil die sind solche neutralen Plattformen. Bei Umfragen zeigt sich immer, dass die Menschen dem Wissen, das dort vermittelt werden, unglaublich vertrauen. Die vertrauen dem mehr als Wissenschaft. Und man war dann oft als Kind da mit den Großeltern oder mit den Eltern und hat die Dinosaurier bestaunt, aber hat dann damals nicht den Zusammenhang mit diesen großen Herausforderungen bekommen. Das heißt, wenn solche Museen das klug aufsetzen, dass eben diese Faszination für die Dinosaurier oder für die kleinen Modelle, mit denen man Vulkanausbruch nachspielen kann, wenn man da dann eben diesen Besuch dort nutzt, um auch den Horizont zu erweitern, oder wenn man dann Räume schafft, die immersiv sind, wo die Leute also so einen Awe-Effekt haben, so ein Staunen haben, dann kann man in so einen Staunen auch eine Öffnung des Horizonts mit reinbringen. Oh, in der Tiefsee gibt's ja auch Müll. Das ist ja ein Problem. Und das sind oft so Eingangspunkte, wo man die Leute erreicht und sensibilisieren kann. Also ich singe da das hohe Lob auf die Museen. Da kommen Menschen aus allen gesellschaftlichen Gruppen. Im Zoo ist es noch besser. Der ist noch breiter aufgestellt mit noch größeren Besucherzahlen. Noch mehr auch Leute auch aus sozioökonomisch schwächeren Kreisen. Da kann man Leute, wenn man es geschickt macht, erreicht. Und ein hohes Lob an unsere dezentralen Forschungsmuseen. In Paris oder in London sind die in der Hauptstadt. Bei uns sind die in Karlsruhe, in Stuttgart und in München und in Halle und in Leipzig. Das heißt, wir haben hier einen Kommunikationsmotor, mit wo wir in der Fläche vorgehen.
Und vor allen Dingen mit einer viel größeren Beiläufigkeit. Genau. Wenn das in der Hauptstadt ist, ist das halt ein touristisches Highlight.
Ja.
Da kriege ich auch gar nicht mit, was dann vielleicht auch noch für eine Ausstellung ist, weil irgendwo ein Plakat klebt. Wir haben über zwei Erdsysteme gesprochen, das Klima, also die Atmosphäre im Wesentlichen und die Biodiversität. Angenommen, alles geht schief, was wird uns ausrotten? Das Artensterben oder die Erderhitzung?
Beim Klimawandel geht es nur darum, wie wir in Zukunft leben beim Erhalt der Artenvielfalt geht es darum, ob wir in Zukunft als Menschheit überleben. Das heißt, unter den beiden Zwillingskrisen ist perspektivisch und langfristig die Artenvielfalt die kritischere, weil das unsere Existenzgrundlage ist. Und biodiverse Systeme können uns bei der Anpassung an den Klimawandel helfen. Die können uns Lösungen bieten, renaturierende Wälder binden Kohlenstoff, halten Wasser im System, stabilisieren das Stickstoff- und Phosphorsystem. Das heißt, die sind nicht nur essentiell für uns Menschen, sondern wenn wir als Verbündete mit der Artenvielfalt vorangehen, kriegen wir auch eine ganze Reihe von Lösungen besser hin.
Katrin Böning-Gäse, vielen Dank.
Ich bedanke mich ebenfalls.